Sie soll ökologischer, resilienter, nachhaltiger und tiergerechter werden. Die Herausforderungen für unsere Landwirtschaft sind groß. Der Schlüssel für den Bauernhof 2.0 ist die Digitalisierung, heißt es. Autonom hantierende Maschinen, Sensoren für das Monitoring von Tieren und transparente Lebensmittel- und Lieferketten. Anwendungen und Technologien stehen bereit. Allein die Implementierung in der Fläche scheint alles andere als trivial. Hallo, ich bin Martin Bayer, Chefredakteur für die B2B-Marken bei IDG hier in Deutschland und begrüße Sie herzlich bei Tech Talk und einer neuen Podcast-Folge von Computerwoche CIO und CSO. Viele Landwirtinnen und Landwirte sehen in der Digitalisierung eine Chance, ihren Betrieb effizienter zu managen. Doch hohe Kosten, die Sorge vor mehr Bürokratie und technische Komplexität hemmen vielerorts das digitale Update der deutschen Agrarwirtschaft. Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit einem ausgewiesenen Agrar- und IT-Experten, der die Szene seit vielen Jahren genau beobachtet. Bei mir ist heute Christian Metz, seines Zeichens Leiter des Kompetenznetzwerks Digitale Landwirtschaft Bayern bei Bayern Innovativ, der Bayerischen Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer. Hallo Herr Metz, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo Herr Bayer, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Metz, wie weit ist denn aus Ihrer Sicht der deutsche Agrarsektor in Sachen Digitalisierung und für wie digital affin halten Sie denn unsere Bäuerinnen und Bäuerinnen hierzulande?
Ja, es ist immer ein spannendes Thema, vor allem wenn man sich so viele Jahre sich damit beschäftigt. Und zu Beginn stand ja auch die Digitalisierung, sage ich nochmal, in den Kinderschuhen. Ja, es kommt immer darauf an, ob man jetzt die externe Perspektive oder die interne Perspektive. Ich würde sagen, wir sind gut aufgestellt. Die Landwirte haben Lust auf das Ganze, die Landwirte und Landwirtinnen. Aber es gibt noch einiges zu tun. Also es ist bei weitem noch nicht alles so digital, wie es dann auch oft im Fernsehen zu sehen ist. Das sind alles Anwendungen, die gibt es. Aber die Frage ist auch, was ist der Status quo und wie entwickelt sich das Ganze weiter? Aber die Branche, die möchte moderne Lösungen für die Herausforderungen der aktuellen Zeit und der Zukunft anwenden und ja, ist offen und bereit dafür.
Sie haben es gerade angesprochen, man sieht, es ist immer faszinierend zu beobachten, wenn dann ein autonom fahrender Traktor oder ein Unkraut-Jätgerät da über den Acker fährt, scheinbar wie von Zauberhand, alles faszinierend und toll. In welchen Bereichen sehen Sie denn momentan so den größten Mehrwert der Digitalisierung für die Bauernhöfe hierzulande? Was sind da so aus Ihrer Sicht ja Praxisbeispiele, Best Practices?
Also im Grunde ist ja die Digitalisierung, um den Bogen mal weiter aufzuspannen, hilft uns ja dieses Thema Nachhaltigkeit ökologisch, ökonomisch, sozial voranzutreiben. Das ist ja der Kern des Ganzen. Und wenn man sich jetzt auf die Ebene der Betriebe, also was erleichtert den Landwirtinnen und den Landwirtinnen wirklich den Arbeitsalltag, dann ist es zum einen das Thema ja Verbesserung des Entscheidungsmanagements. Also ich kann besser Entscheidungen treffen. Dadurch, dass ich durch verschiedene Systeme, also Sensorsysteme zum Beispiel, Daten über meinen Betrieb erfassen kann. Daten über meine Felder, Daten über meine Tiere, die mir ermöglichen, eine Art drittes Auge zu verwenden. Als Landwirt, als Landwirtin habe ich ein gutes Gefühl für meinen Betrieb. Ich bin täglich dabei, aber ich habe auch sehr viel anderen bürokratischen Aufwand und manche Sachen, die können wir als Menschen gar nicht so gut erkennen, wie die Daten uns es zeigen. Von dem her helfen mir Daten dabei, bessere, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Und das, die Folge daraus ist natürlich auch wieder eine Effizienzsteigerung der ganzen Thematik hier, der ganzen Produktion, was sich natürlich wieder toll auszahlt auf die Themen Ressourcenschutz, auf das Thema Tierwohl, auf das Thema Einsparung von Betriebsmitteln. Genau. Und und am Ende habe ich natürlich mit solchen Technologien als Landwirt ein besseres Risikomanagement. Stichwort Vorhersagen, Stichwort Prognosen. Wir leben in einer Zeit, wo das Wetter jeden Tag ein bisschen anders ist, wo man sich an diese Bauernregeln gar nicht mehr so halten kann, die wir vielleicht auch noch von früher kennen, die ja auch gewisse Erfahrungswerte implizieren. Also es waren ja auch Daten, Erfahrungswerte, mit denen Bauernregeln entstanden sind, würde ich jetzt mal so sagen. Und neue Daten, die wir wirklich messen können, erfassen können, die helfen uns dabei, ja, Vorhersagen zu treffen in einem Umfeld. Also wir produzieren ja noch nicht, oder zum Glück kann jeder so sehen, wie er möchte, in einer Halle, sondern wir produzieren draußen in der Natur mit der Natur. Und das bedeutet einfach, dass wir extrem viele Einflussfaktoren haben. Und um das abzurunden, digitale Technologien unterstützen mich als Landwirt, Landwirtin in meiner Arbeitsrealität, Arbeitserleichterung, und sie helfen der Umwelt dabei, oder sie helfen uns dabei, umweltgerechter zu arbeiten, noch also zu verbessern und zukunftsfähiger zu gestalten.
Sie sprachen es gerade an, so die Bauernregeln und Bauernweisheiten. Also viel in diesem Bereich beruht ja wirklich auf Erfahrungen, auf so einem gewissen Bauchgefühl. Eine Landwirtin oder ein Landwirt, der über Jahre oder Jahrzehnte sogar seinen Acker bewirtschaftet, denke ich mal, meint zu wissen, hey, ich weiß genau, wie der Boden dort aussieht, wie er funktioniert, welche Ecken so ihre Besonderheiten haben oder auch Umgang mit Tieren. Ich habe über die Jahre hinweg so ein Gefühl entwickelt, wie es den Tieren geht. Das ist alles natürlich sehr, wie soll ich sagen, so ein Bauchgefühl. Jetzt kommen mit einem Mal so Daten hinzu, die einem womöglich was ganz anderes sagen. Wie ist da so, gibt es da so ein gewisses Konfliktpotenzial oder auch dann so gewisse Widerstände, wo man sagt, hey, die Daten sagen mir was komplett anderes, aber hey, ich habe das immer so und so gemacht. Wie ist da so die Bereitschaft auch mal zu sagen, okay, jetzt vertraue ich auch mal den Daten, vertraue ich mal diesen IT-Systemen? Ist das an mancher Stelle noch so ein bisschen ein Problem?
Ja und nein. Ich glaube, es kommt noch immer auf den Anwender, die Anwenderin darauf an. Zu Beginn haben sie ja nochmal nachgefragt, wie affin die Landwirtschaft ist, technologieaffin. Und natürlich beim ersten Blick auf die ganze Thematik sind es die jungen Landwirte, die generell eine Technikaffinität haben, vielleicht mittlerweile auch Digital Natives, die Nachrücker. Wir haben in der Landwirtschaft auch so ein bisschen ein Problem mit der Altersgap. Wir haben sehr viele ältere Landwirte, die quasi in Rente gehen, und vor allem hier in Bayern, also die Region, mit der ich mich am meisten beschäftige, sehr viele kleine und mittlere Betriebe. Und da wird es dann spannend. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Thema vertraue ich den Daten eingehen, wenn ich mit jungen Landwirten rede, die zum Beispiel mittelgroße Milchviehbetriebe haben, im Allgäu zum Beispiel, im Voralpenland in Bayern, dann merkt man schon am Anfang vielleicht eine gewisse Passivität, weil man muss sich mit der Technologie auseinandersetzen. Aber wenn man die Technologie einsetzt, offen ist und auch eine gewisse Unterstützung bei der Auswertung der Daten bekommt, ich möchte am Ende quasi eine Ampel haben. Ich möchte ein grünes oder ein rotes Zeichen als Anwender und nicht selber noch Daten in langwierigen Prozessen mit sehr viel Know-how selbstständig auswerten. Die Guten, die machen das, die haben da Lust darauf, noch die letzte Kennziffer herauszuziehen aus ihren Daten. Aber wenn die Landwirte zum Beispiel merken, dass ich über Vitalwerte einer Kuh relativ schnell erkenne, ob sie regelmäßig zum Trinken geht, ob sie regelmäßig frisst, welche Körpertemperatur sie hat, wie sie sich bewegt im Stall, dann sind das Sachen, die kann ich als Landwirt gar nicht wahrnehmen. Wenn wir zum Beispiel einen Virus-Intus haben, das merkt unser Körper oder wir selber merken auch erst nach ein paar Tagen, dass wir krank werden. Aber unsere Werte, Körpertemperatur und so weiter, die geben uns schon vorher ein Zeichen. Und wenn wir diese praktischen, offensichtlichen Zeichen dann dem Landwirt zeigt und er merkt dann auch, okay, ich kann jetzt einfach mit einem schwächeren Medikament, mit einer abgemilderten Maßnahme das Tier medizinisch behandeln oder auch die Herde vor einem Infekt schützen, indem ich das Tier frühzeitig absondere von der Herde, dann sind das praktische, handfeste Beweise und der Landwirt, die Landwirtin, die mögen Sachen, die funktionieren und die mir einen Vorteil in meiner Realität bringen. Und deshalb ist für mich so dieses Tierbeispiel, wo man mit diesen Daten sehr schön arbeiten kann, einfach perfekt, weil ich da auch positives Feedback habe und auch viele Betriebe immer mehr diese Sensortechnologien hernehmen. Da kommt dann ein bisschen das Thema auf, ja, wenn die Kuh jetzt überall am Hals einen Sensor hat, an der Fußfessel einen Sensor hat, im Magen einen Bollus, also so eine Art übergroßes Tic-Tac, das dann Werte aus dem Pansen sendet, tut das dem Tier gut? Also die Tiere, die merken nichts davon. Wir haben auch unseren Schmuck, den wir tragen. Und im Zweifel hilft es dem Tier und auch dem Landwirt. weil es ist eine Entscheidungshilfe. Es ersetzt nicht meine Entscheidungsgewalt oder mein Fachwissen. Wenn ich kein Fachwissen habe, kann ich mit den Daten auch nichts anfangen. Es hilft mir nur, frühzeitig Sachen zu erkennen, um mir Arbeit zu erleichtern, um dem Tier Leid zu erleichtern. Und das zahlt sich auf Tierwohl, Wirtschaftlichkeit und Umwelt aus und auch auf den Familiensegen, weil natürlich hat man dann vielleicht auch mal eher Zeit, mit der Familie was zu unternehmen, wenn man frühzeitig die Schwachstellen erkennt.
Ja, also sprich wirklich eine Unterstützung im Betrieb, um proaktiv auch reagieren zu können, wenn da bestimmte Dinge in eine Richtung laufen, in die sie nicht laufen sollten. Sprachen es gerade an, Daten, Sensorik. Was sind denn darüber hinaus noch wichtige Technologien in der digitalen Landwirtschaft? Also spontan fällt mir noch so das Thema Robotik ein. Was sind so aus Ihrer Sicht die entscheidenden technologischen Faktoren, die hier eine Rolle spielen?
Genau, das wäre jetzt auch so das zweite große Thema, der Mars Rover, der über die Felder fährt. Kann man sich bildlich sehr schön vorstellen. Und viele, viele Gefährte, die sehen auch so aus. Das ist ein sehr großes Thema. Feldrobotik, der eine Bereich, der andere Bereich Stallrobotik. Aber um auch das Thema Ackerbau jetzt hier ein bisschen mit reinzubringen, diese autonomen Fahrzeuge, die gibt es schon, die werden schon angewendet, auch bei uns hier in Deutschland. Und es ist wirklich so wie so ein Mars Rover, so ein großer Küchentisch, der über die Felder fährt und der damit sehr viel Technologie, Sie haben es erwähnt vorhin, auch mit Sensorik-Einsatz über die Felder fährt und da wirklich eine Arbeitserleichterung für den Landwirt liefert, weil Sinn des Ganzen ist ja, dass dieses Gerät ohne mich arbeitet. In der Zeit kann ich als Landwirt andere Tätigkeiten verfolgen. Das heißt vielleicht ein bisschen Bürokratie, was wir leider auch später mit Digitalisierung auch ein bisschen eindämmen möchten. Ich glaube, da haben viele Branchen ein Leiden unter diesem Thema. Aber ich kann in dieser Zeit andere Tätigkeiten vollziehen. Und zum einen ist es die Arbeitszeiterleichterung, wenn dieser Roboter über die Felder fährt. Dann ist es auch das Thema, diese Roboter, die agieren meistens mechanisch. Bedeutet, wenn ich einen Roboter benutze, um Unkrautregulation zu betreiben, Unkraut aus meinen Feldern zu entfernen, dann wird dieses Unkraut mechanisch entfernt. Früher ist der Mensch mit der Hacke rübergegangen, kennt man vielleicht selber oder von den Großeltern, Onkel, Tante, dass man mit Hacke übers Feld gegangen ist oder im eigenen Garten. Das macht der Roboter. Da gibt es verschiedene Technologien, wie dieser Roboter funktioniert. Sei es, er kann wirklich mit einer Bilderkennung Nutzpflanze von Unkraut unterscheiden, oder er macht das Ganze über eine Positionsbestimmung, sodass der Roboter zuerst die Nutzpflanzen sät, sich die Positionen merkt und in einem zweiten Arbeitsschritt dann quasi diese Nutzpflanzen abackert und außenrum alles, was dementsprechend nicht in dem vorgegebenen Radius ist, entfernt, das dann ein Beikraut-Unkraut darstellt. Genau. Und das funktioniert oft mit einer Mechanik, sodass ich als positive Schlussfolgerung daraus weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen muss, weniger chemikalische Pflanzenschutzmittel. Gut für meinen Geldbeutel als Landwirt, gut für die Umwelt und die Gesellschaft. Super. Das ist der eine Punkt. Und ein dritter Punkt, den man sich verdeutlichen kann, auch als Verbraucher, als Laie in Anführungsstrichen, der mit seinem Fahrrad durch die Felder fährt. Wir haben riesige Felder mit riesigen Maschinen. Das ist unumstritten. Diese riesige Maschine macht auch sehr viel Spaß. Also da kommt, wenn man sich da selber raufsetzt als junger Mann oder als Betriebsleiter oder was auch immer, das gibt auch was und macht Spaß. Nicht umsonst sind kleine Kinder fasziniert.
Ja, richtig. Nicht nur die kleinen Kinder, auch die großen.
Und das wollen wir auch gar nicht wegnehmen. Das wird es immerhin geben, weil das sind auch wahnsinnig intelligente Maschinen mittlerweile, die Traktoren. Auf was ich hinaus will, ist die Größe des Ganzen. Diese Traktoren, die wiegen ja auch unglaublich viel. Bedeutet, ich habe einen sehr großen Druck auf den Boden. Und wenn ich diesen Boden dann von oben verdichte, dann verändere ich die Bodenstruktur, die Fähigkeiten des Bodens, Stichwort Belüftung, Wasserablauf oder Wasseraufnahmefähigkeit vielmehr. Und wenn ich das über Jahre betreibe, dann wird das Ganze immer schlechter. Und dieser Roboter ist halt relativ leicht. Ich habe erwähnt, die haben eine Größe von Küchentisch oder gibt es in verschiedenen Größen, kleiner und auch wie ein kleines Auto, wie so ein VW Golf von der Größe. Aber die sind leichter. Und das ist der große Punkt. Ich habe weniger Bodenverdichtung. Und das sind natürlich wieder die Auswirkungen auf die Umwelt, die dann positiv betrachtet werden können. Genau.
Ja, also wieder die ganze Palette der Vorteile, ökologisch nachhaltiger, aber natürlich auch effizienter für die Landwirtin oder den Landwirt. Was wir hier momentan sehen, gerade in Sachen IT-Technik, der große Hype dreht sich momentan viel um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wir hatten es ja vorhin schon kurz gestreift, das Thema Daten. Inwieweit sehen Sie denn da nochmal ja, so eine Art Turbo für die Digitalisierung der Landwirtschaft durch das Thema KI? Kann das der ganzen Geschichte nochmal einen zusätzlichen Schub geben aus Ihrer Sicht?
Definitiv. Die Landwirtschaft ist prädestiniert für KI-Anwendungen. Und je nachdem, welche Art von KI man betrachtet, benutzen wir Menschen ja schon sehr lange KI. Also ein Sprachassistent oder eine Wetter-App. Wetter-App sind wir wieder sehr nah an der Landwirtschaft, die da schon auf eine einfache Art und Weise mich unterstützt und mir da Vorhersagen, Prognosen liefert. Und was in der Landwirtschaft sehr viel genutzt wird, ist zum einen Bilderkennungsverfahren. Da wir auch so das Thema, diese Daten, die wir sammeln über Sensoren oder auch über Kameras, wie kann ich diese Daten auch sinnvoll auswerten? Das ist wieder ganz spannend, wenn man da nochmal so einen dritten Baustein neben dieser Thematik Sensoren und Thematik Robotik mit reinnimmt, dann ist auch das Thema Datenmanagement eine Technologie, wenn man das so beschreiben möchte, die in der Landwirtschaft große Anwendung findet, weil wir sehr viele Daten haben. Und diese Daten auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz dementsprechend zu clustern, auszuwerten, sinnvoll zu nutzen, das gibt einen sehr großen Vorteil. Und ein ganz einfaches bildliches Beispiel, wie wir auch Bilderkennung verwenden können. Wenn Sie durch die Felder gehen, am Sonntag spazieren, dann sehen Sie vielleicht so gelbe Schalen in manchen Feldern stehen. Wird vor allem im Rapsanbau verwendet. Und diese Schalen, die dienen dazu, Schädlinge einzufangen. Und dann kann der Landwirt, die Landwirtin manuell eigentlich auszählen, wie viele Schädlinge auf einen gewissen Bereich gefangen wurden, um so eine Schadschwelle festzustellen. Ab wann setze ich welches Mittel ein oder ab wann setze ich eine Pflanzenschutzmaßnahme um? Sehr mühselig natürlich. Was es jetzt gibt, ich habe auf diesen Gelbschalen Kameras, die dann auch mit einem kleinen Solarpanel betrieben werden, mit einer kleinen Batterie. Da kommen wir zur Thematik, die auch immer spannend ist, Stichwort Netzabdeckung oder Internetempfang, aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Ich wollte diese tolle Technologie erklären, die so simpel ist. Also diese Kamera macht dann von dieser Schale, in der sich die Schädlinge sammeln, zweimal am Tag ein Foto beispielsweise. Das Foto wird an eine App übermittelt. In der App kann ich selber als Landwirt danach gucken, ja okay, da sind jetzt so und so viele Schädlinge für den Raps drin. Das sind dann zum Beispiel Erdfloh, Glanzkäfer, also dass man auch so ein bisschen eine Ahnung zu Rüsselkäfer und sowas, die den Raps dann schädigen können. Und entweder ich zähle es selber aus oder ich lasse den Algorithmus drüber laufen, eine Bilderkennung im Hintergrund, die mir dann wirklich verschiedene Schadschwellen definiert. Und dann habe ich relativ schnell ohne Aufwand einen Hinweis, ja, jetzt gehe ich raus, jetzt muss ich eine Anwendung machen. Und ich mache dann auch nur Anwendungen, wenn sie sinnvoll und auch nötig sind.
Ja, im Grunde genommen wieder das Beispiel der Ampel, was Sie vorhin beschrieben haben. Im Grunde genommen keine großartigen Analysen erstmal fahren, sondern wirklich ganz klar, hier, das ist jetzt rot auf dem Bereich im Feld, hier musst du jetzt was tun. Hier ist es jetzt sinnvoll und auch nutzstiftend, da jetzt mal einzugreifen. Spannend. Ich sprach es gerade an in einem Nebensatz. Breitbandabdeckung, Infrastruktur, Voraussetzungen. Ich glaube, wir müssen mal kurz drauf zu sprechen kommen. Wie sieht es denn da aus Ihrer Sicht aus? Also wir lamentieren hier, gerade hier in Deutschland natürlich schon seit vielen, vielen Jahren so über das Thema Breitbandnetze, Mobilfunkabdeckung, gerade so im ländlichen Raum. Es gab der Versprechungen viele in den vergangenen Jahrzehnten, Es gibt nach wie vor etliche Lücken. Also wenn ich dann gerade auch hier bei mir jetzt in Niederbayern mal mit einem Bauern spreche oder zufällig auf dem Hof treffe, sehe ich ihn dann oft so, wie er mit seinem Handy bestimmte Ecken in seinem Hof abläuft, um Empfang zu haben. Also da scheint ja doch noch einiges im Argen zu liegen.
Wie sehen Sie das? Ja, sehe ich genauso. Ich komme auch aus einer ländlichen Region und wir haben auch einen familiären landwirtschaftlichen Betrieb. Und da ist auch das Motto, man muss erstmal miteinander telefonieren können. Also das ist auch so eine Floskel, die man mal raus hat. Aber oft haben wir die Probleme, wie Sie es auch erwähnt haben, wir können nicht miteinander telefonieren. Ich kann da gar keine Hinweise geben. Das ist dann oft schwierig, wenn man mit anderen Leuten auch zusammenarbeitet. Sei es während einer Ernte, dass ich quasi mit einem Lohnunternehmer kommunizieren muss und so weiter. Ja, ich könnte da viel drüber reden, aber wir würden keine Lösung finden. Es ist einfach nicht, es ist nicht gerecht für die Technologien, die wir anwenden möchten. Und da reden wir jetzt gar nicht von 6G, das ja auch schon in aller Munde ist, in gewissen Kreisen in Deutschland, sicher eine Sinnhaftigkeit hat. Aber wir möchten klar telefonieren können, aber auch diese Anwendungen. Ich habe diese Schale eben vorhin erwähnt. Da geht es auch darum, dass wir in Echtzeit auch Bilddaten und so weiter senden. Auch bei anderen Bereichen mit einer höheren Frequenz und einer höheren Auflösung. Und da benötigen wir einfach auch ein Internet, dass wir so arbeiten können, wie es von uns gefordert ist und wie wir es auch eben wollen, um wettbewerbsfähig zu agieren.
Richtig. Sie sprachen es gerade an, natürlich. Also das sind natürlich alles Technologien, die im Großteil auch im letzten Endes auf der Cloud basieren. Also sprich, kein Landwirt wird sein eigenes kleines Datacenter irgendwo neben der Scheune stehen haben, sondern das sind natürlich alles Anwendungen und Technologien, die über die Cloud laufen. Dort werden die entsprechenden Services angeboten. Und das erfordert dann natürlich die entsprechenden Basisinfrastrukturdienste, um das wirklich sinnhaft einsetzen zu können. In letzter Konsequenz.
Definitiv. Genau. Das ist auch spannend, weil wir jetzt gerade über verwenden sehr viele technologische Begriffe, die für ein technologieaffines Fachpublikum Usus sind. Aber der Landwirt, der hat ja auch eine fundierte Fachausbildung in dem Bereich, was er tut: Pflanzenbau, Tierhaltung, Betriebswirtschaft, Landtechnik, Umweltschutz. Und jetzt kommt noch dieser Technologie-Cluster obendrauf. Und wenn man mit Landwirten redet, dann ist natürlich auch das Thema, ich habe keinen ITler daheim. Ich muss das alles selber können oder ich brauche jemanden, der mich unterstützen kann. Und diese Leute muss man draußen auch erst finden. Früher konnte ich meinen Fendt-Geräteträger mit einem 17er Schlüssel, konnte ich alles Mögliche an diesem Traktor alleine reparieren. Oder mit dem Mechaniker aus dem Dorf. Aber Technologie, Digitalisierung bedeutet eben auch, würde man sagen, eine gewisse Anfälligkeit von der Technologie selber, wenn es darum geht, Sachen zu reparieren, dass Sachen lange laufen, dass Sachen überhaupt funktionieren. Und das ist auch so ein Punkt, um auf das Eingangsstatement, wie weit sind wir in der Landwirtschaft oder in der Agrarbranche mit Digitalisierung, dieses Thema der Service dahinter, diese neuen Strukturen, die sich bilden müssen, auch die Ausbildung der Landwirte, das ist eben auch ein großes Thema. Wenn man sehr viel fordert, wir fordern sehr viel, aber man muss auch sehen, was die Menschen, die dann die Lebensmittel am Ende produzieren, auch leisten.
Richtig, das ist natürlich erstmal natürlich komplett fachfremd ein Stück weit und es kommt damit natürlich auch ein gewisser Grad zusätzlicher Komplexität dazu, den ich erstmal verstehen und durchdringen muss und in meinen Landwirtschaftsalltag mit einbauen muss. Da braucht es natürlich auch Hilfestellung ein Stück weit. Wie sehen Sie denn, gibt es diese Hilfestellung bereits? Also, und wen sehen Sie da so in der Pflicht? Ist das dann auch in gewisser Weise so eine staatliche Aufgabe zu sagen, hier, ich unterstütze euch durch universitäre Forschung, durch Geschichten, die Sie bei Bayern innovativ vorantreiben, um Dinge zu erklären, transparenter zu machen. Und ich meine, es gibt natürlich auch so die klassischen Landwirtschaftspartner so in der Fläche draußen, die BayWAs, die Raiffeisens, die Maschinenringe, wo man sich ja Maschinen ausleihen kann. Ist es da denkbar, dass man quasi so den IT-Aspekt da auch mit reinbringt in so ein Ökosystem digitale Landwirtschaft? Und wie weit sind wir da an dieser Stelle?
Also was spannend ist, auch wenn wir über Landwirtschaft reden, ne, dann ist ja nicht nur die Technologie die Lösung, sondern es ist auch die Biologie, es ist die Physik, also es ist die Chemie, es sind verschiedene Faktoren. Deshalb ist auch viel ein integrativer Ansatz, also wenn ich Landwirtschaft betreibe, es ist die Mischung aus vielen. Und genauso ist auch, wenn wir die Digitalisierung vorantreiben möchten, ist auch eine Mischung aus vielen Rädern, die ineinander greifen müssen. Und Sie haben es erwähnt, wir bei Bayern Innovative beschäftigen uns auch mit diesem ganzen Thema, wie man Innovationen oder auch neue Technologien verankern kann, Wissen vermitteln kann. Und für mich sind es quasi fünf, so eine Handvoll Faktoren, die da ineinander greifen müssen. Zum Ersten das Thema Forschung, Universitäten, sei es Grundlagenforschung oder sei es auch anwendungsorientierte Forschung. Sind wir auch innerhalb von Bayern gut aufgestellt oder auch deutschlandweit, wo es auch Forschungseinrichtungen gibt, staatliche, zum Beispiel die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, die anwendungsorientierte Forschung macht, wo diese digitalen Anwendungen auch wirklich erprobt werden und die Erfahrungen weitergegeben werden. Genauso wichtig ist die Grundlagenforschung, die eher bei den Universitäten dann passiert. Das war so der erste Faktor damit man die Landwirtschaft zukunftsorientiert aufstellen kann. Der zweite Faktor ist, dieses Wissen auch weiterzugeben oder auch Leute miteinander zu vernetzen. Das wäre das, was wir zum Beispiel bei Bayern Innovativ machen. Also Kooperations- und Innovationszentren. Genau, und da geht es dann auch wirklich darum, Technologietransfer zu leisten, Leute miteinander in Kontakt zu bringen, Gelegenheiten zu schaffen zwischen verschiedenen Akteuren, auch branchenübergreifend, dann junge Ideen, Start-Upper zu unterstützen, mitzunehmen. Genau, und auch vielleicht das Ganze mit verschiedenen Förderprogrammen zu unterlegen, wo dann auch zum Beispiel der Staat mit reinkommt und es auch schon gewisse Ansätze gibt, auch Landwirte zu unterstützen bei der Anschaffung von Robotern, von Software und so weiter. Also das ist sehr wohl verankert, auch bei der Verwaltung und bei der Politik. Das wird dann ein Punkt. Und dann, weil auch Dienstleister in der Landwirtschaft vorhin gefallen sind, die müssen natürlich dementsprechend, ich habe vorhin erwähnt, den Service leisten, vorher natürlich den Vertrieb, sich mit dem Ganzen auseinandersetzen, dann Schulungsprogramme aufsetzen. Und was da wieder wichtig ist, auch der Schulterschluss mit Startups, mit jungen Unternehmen, die gute Ideen haben. Vielleicht mal, um das Thema mit dem Roboter noch mal rauszunehmen, wenn man sich die Landschaft mal ansieht, dann sind es nicht die etablierten Hersteller, die diese Roboter auf den Markt bringen. Das sind alles junge Unternehmen. Also das sind nicht die Traktormarken, die man so kennt oder Landtechnikmarken, sondern eher Unternehmen, die in erster Linie mit Landwirtschaft nichts zu tun haben. Und da ist auch der Schulterschluss, die gegenseitige Unterstützung, der Markteintritt, der ist bei der ganzen Thematik auch wichtig. Genau. Und die letzten zwei Zahnräder ist zum einen die Praxis. Ich muss die Anwender mitnehmen. Ich muss mir Feedback einholen. Ich muss da auch Pilotprojekte, Betriebe unterstützen, installieren. Best Practice. Also, man glaubt seinem Nachbarn oder seinem Berufskollegen mehr, irgendjemanden, der, wenn man was aus der Zeitschrift liest oder irgendein Marketing.
Da kommt irgendwie so ein junger Wissenschaftler von der Uni und will mal genau erzählen, wie das genau auf dem Feld funktioniert.
Genau, aber am Ende du, Hans oder Marie, sag mal, ihr macht es ja so und so, was sind da eure Erfahrungen? Und diese Mund-zu-Mund-Propaganda oder dieser Austausch, auch fachlicher Austausch, auf eine sehr einfache Art und Weise, wie wir Menschen gestrickt sind, der ist auch Ziel auch Digitalisierung voranzutreiben. Und das Ganze darf man nicht unterschätzen, genau. Ja, und als Letztes ist auch das Thema Technologie. Das haben wir jetzt noch gar nicht so erwähnt, aber diese Technologien müssen auch ineinander greifen können. Da würde man jetzt dieses Thema Schnittstellen, Kompatibilität der verschiedenen Hersteller, der verschiedenen Produkte, auch das Thema Datenschutz, Datensicherheit. Also diese Aspekte muss dann auch gegeben sein. Und wenn diese fünf Zahnräder jetzt so nahtlos ineinander greifen, dann ist das, der Antrieb quasi für eine fortschreitende Digitalisierung.
Für eine digitale Landwirtschaft, also das ganze gesamte Ökosystem, dass das mal gut in sich geschlossen funktioniert. Eine letzte Frage, Herr Metz. Sie hatten uns auch gerade am Anfang mal kurz angerissen, so die Größe der Betriebe. Wir haben ja gerade hier in Bayern ziemlich viele kleinere und mittelgroße Betriebe, die natürlich wirklich auch mit spitzen Bleistift rechnen müssen. Lohnt sich das überhaupt noch für mich? Viele sind ja mittlerweile auch in so einer Art, ja, sie machen die Landwirtschaft nur noch so nebenher. Da wird es natürlich schwierig, großartige Investitionen in Sachen Digitalisierung zu stemmen. Das fällt natürlich Großbetrieben, wie sie ja in aller Regel eher so in Richtung Norddeutschland auf den großen Flächen zu Hause sind, ein Stück weit einfacher. Wie könnte man denn aus Ihrer Sicht gerade bei dieser kleineren Klientel ja das Thema Digitalisierung ein Stück weit tiefer verankern?
Also es ist ein spannendes Thema, vor allem auch die süddeutschen Strukturen, also auch Baden-Württemberg oder auch Österreich und so diese Regionen. Wir bei Bein und Innovativ haben da auch immer einen Austausch mit dieser Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, man muss natürlich auch da sehr stark die Vorteile herausarbeiten. Es muss sich finanziell lohnen und es muss sich auch arbeitswirtschaftlich im Allgemeinen lohnen. Und da gilt es noch ein bisschen was an Forschungsarbeit oder auch an Überzeugungsarbeit. Schön ist natürlich der Gedanke, ich habe einen, weil Sie es erwähnt haben, dass sehr viele Betriebe im Nebenerwerb geführt werden. Ich kann quasi die Technologie verwenden, um mir Freiraum zu schaffen für einen zweiten Beruf, für ein zweites Einkommen. Das bedeutet, dass ich mit einfachen Technologien, auch per Videoüberwachung, meine Tiere beobachten kann, die Roboter auf den Feldern fahren lassen kann und meine Zeit quasi auch woanders nutzen kann, um Geld zu verdienen. Und auch ich diese Technologien so einsetze, dass ich Risiko minimiere, dass ich quasi Einsparungen an Betriebsmitteln mache, wie bei großen Betrieben auch. Das sind auch so die Angriffspunkte bei den kleinen und mittleren Betrieben. Ich muss zeigen können, dass ich Betriebsmittel einspare, dass ich Kosten minimieren kann, dass ich eine Arbeitszeiterleichterung habe, dass ich das Tierwohl steigern kann. Und das ist auf jeden Betrieb auch ein bisschen eine andere Technologie, die zum Einsatz kommt, ein anderes System, ein anderer Hebel. Aber am Ende muss das natürlich gerechnet werden über einen längeren Zeitraum. Und da spielen natürlich auch Faktoren wie Nachfolge, Alter des Betriebsleiters, geografische, örtliche Gegebenheiten eine große Rolle. Und dann auch die Komplexität. Sie haben es, glaube ich, vorhin auch mal erwähnt, es ist sehr komplex, das ganze Thema der Technologie. Das Wissen, das ich mir aneignen muss, die Zeit, die ich in das Ganze investieren muss. Genau. Aber das wären so Punkte, wo ich durch eine bessere Betriebsführung organisierter, fundierter mir Arbeit erleichtern kann, auch im kleinen Betrieb und so Kosten einsparen kann. Aber das muss am Ende natürlich für jeden Betrieb eigenständig gerechnet werden. Und kleine Betriebe haben da wahrscheinlich einen anderen Ansatz wie jetzt die großen Betriebe, wo es auch viel um Überwachung und um Minimierung, Effizienzsteigerung und so weiter geht. Wenn ich 1.000 Hektar und 4 Angestellte habe, dann ist das natürlich eine andere Skalierbarkeit der Systeme.
Richtig, also so eine Blaupause, die ich einfach über alles drüber stülpen kann, wird es nicht geben. Ja, aber trotzdem, Digitalisierung kann ein deutlicher Hebel sein, die Landwirtschaft effizienter, zukunftsträchtiger auch für viele Betriebe zu gestalten, auch gerade für kleinere und mittlere. Das sagt Christian Metz. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Das war eine neue Folge von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche, CIO und CSO. Mein Gast war heute Christian Metz vom Kompetenznetzwerk Digitale Landwirtschaft Bayern bei Bayern Innovativ. Ich bin Martin Bayer, Chefredakteur bei IDG in Deutschland. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Und hat Ihnen die Episode gefallen, dann hören Sie doch auch mal in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Danke an alle, die uns heute zugehört haben. Tschüss und machen Sie es gut.